Na, was ist mit der Handbremse? Angezogen, gelockert. Ich hoffe, es geht euch gut heute Morgen.
Habt einen schönen Start in das Osterfest gehabt. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort: den Finger in die Wunde legen. Was bedeutet das? Medizinisch gesehen würde man sagen, oh nein, das ist ja dann nicht mehr keimfrei. Es könnte ja schmerzhaft werden, Finger in die Wunde legen. Sprichwörtlich meint das auf etwas Wichtiges hinweisen. Oder einen deutlichen Hinweis geben, manchmal auf unangenehme Art und Weise etwas anzusprechen. Den Finger in die Wunde legen. Und wir schauen uns gleich mal einen Bibeltext an. Wer wem die Finger in die Wunde legt und was das mit Ostern zu tun hat. Kleine Vorgeschichte, das knüpft an das, was Margot gerade vorgelesen hat. Maria Magdalena begegnet dem Auferstandenen. Und dann soll sie den Jüngern berichten. Und das macht sie dann auch später. Aber die schließen sich erst einmal ängstlich ein. Und wir haben auch gehört, Angst und Schrecken in dieser Geschichte. Und dann erscheint Jesus seinen Jüngern mit den Worten: Friede mit euch. Er zeigt seine Hände, die verwundete Seite, und sie erkennen ihn. Er gibt ihnen den Auftrag, diese Botschaft weiterzugeben, davon zu erzählen. Und dann passiert Folgendes. Johannes 20. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jüngern zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Soweit der Bibeltext. Vielleicht überraschend heute Morgen. Wer ist dieser Thomas? Und was hat das mit dem Thema zu tun? Thomas fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch. Aber er ist einer der Jünger Jesu, er wird berufen. Und in allen Evangelien wird er beschrieben als einer der 12 erwählten Apostel. Von Jesus selbst berufen, von Jesus selbst beauftragt, dieser Thomas. Thomas ist ganz dicht dabei. Manche Theologen beschreiben ihn als einen schwermütigen Mann, der sich eher zurückzieht. Warum? Er war nicht dabei, als Jesus sich seinen Jüngern zeigt. Stellt euch das mal vor. Er war nicht dabei. Wo war er? War er mal eben noch einkaufen? War er mal eben noch auf dem Örtchen? Wollte er seine Ruhe haben? Keine Ahnung. Thomas wird sonst immer mit den Jüngern zusammen erwähnt. Aber da gibt es diesen einen Moment, da ist er nicht dabei. Und dann hat er im Laufe der Woche mitbekommen, was die anderen Jünger erlebt haben. Und wie muss das an ihm genagt haben? Oh Mann, warum war ich nicht dabei? Was habe ich denn da verpasst? Vielleicht war er schwermütig. Er war aber auch mutig. Denn nach dem Tod von Lazarus wollte Jesus nach Judäa wieder zurückgehen. Und Thomas hat das mitbekommen. Und er ahnte, was da Schlimmes kommen könnte. Und wollte das lieber nicht. Und sagt dann aber voller Mut: Lasst uns mit Jesus gehen und mit ihm sterben. Mutig, oder? Thomas hat einen sehr, sehr starken Charakter und er ist wissbegierig. Als Jesus einmal seinen Leidensweg ankündigt, da will Thomas Genaues wissen. Jesus, jetzt sag doch mal, wo geht's denn hin? Was passiert denn dann? Erzähl doch noch Konkreteres, Genaueres. Ich will's wirklich wissen. Er geht der Sache auf die Spur. Und dann Johannes 20, Vers 25. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Das ist nicht einfach mal so dahergesagt. Denn das, was hier im Griechischen steht, ist eine sehr, sehr starke Verneinung. Mit die stärkste Verneinung, die man sagen kann. Wenn nicht, dann niemals. Wenn das nicht passiert, werde ich nicht glauben. Nie, niemals. Vergesst es. Nie. So ist Thomas. Entschlossen. Er weiß, was er will. Der ist nüchtern. Ich möchte euch jetzt mal ein Ölgemälde zeigen eines italienischen Künstlers, Caravaggio. Ich mute euch das zu heute Morgen, weil dieses Bild sehr, sehr gut passt zu dieser Geschichte. Stammt so aus dem Jahr 1601, vielleicht 1602. Dieses Gemälde beeindruckt mich schon sehr, sehr lange. Und ich habe das mal in Potsdam gesehen, 1 Meter mal 1,50 Meter, und war fasziniert, beeindruckend. Jetzt wollt ihr es sehen? Okay. Da ist es. Jesus zieht sein weißes Gewand zur Seite. Er zeigt seine tiefe Verletzung. Erschreckend, aber faszinierend zugleich. Es hat was. Und es mutet so eigenartig an. Da ist doch eine Wunde, eine schwere Wunde, und sie ist nicht verheilt und sie blutet aber auch nicht. Und dann dieser Finger in die Wunde gelegt. Tief steckt der Finger drin. Boah, fast unerträglich tief. Thomas dringt mit seinem Finger in das offene Fleisch. Wie ist das Bild gemalt? Mit starken Kontrasten ist es gemalt, hell und dunkel. Und es erzeugt eine Dramatik. Da ist was los gerade, in dem Moment. Christus ganz hell, füllt fast die linke Seite aus. Und dann die beiden Männer im Hintergrund. Die beiden Männer, vielleicht Petrus und Johannes, sie beobachten. Sie sind Zeugen des Ganzen. Sie sehen mit ihren Augen und ihr Sehsinn ist daran beteiligt. Aber Thomas, er sieht nicht nur, er fühlt auch. Schaut mal in das Gesicht unten des Thomas. Seine Stirn, die Stirn runzelt sich, die Augenbrauen zusammengezogen. Sein Blick ist ganz konzentriert und fokussiert auf das, was er da mit dem Finger ertastet. Alle sind gespannt wie ein Flitzebogen. Und man kann die Männer fast atmen hören. Schauen wir es uns genauer an. Jesus mit seiner rechten Hand, was macht er? Er öffnet sein Gewand. Ganz behutsam macht er das. Die Hand ist ganz zart gemalt, die rechte Hand. Er macht das ganz langsam und vorsichtig. Und die linke Hand von Jesus, entdeckt ihr die? Ist die Mitte des Bildes, ist das Zentrum. Diese linke Hand, das Zentrum des Bildes. Und sie ist kräftig zupackend gemalt. Wie von Überzeugung geprägt, eine starke Geste. Und was macht diese linke Hand von Jesus? Diese linke Hand von Jesus führt die rechte Hand von Thomas, damit er die Wunde ertasten kann. Es bewegt mich und es fasziniert mich. Ich denke, wow, wie ist das gemalt, ausgedrückt, dieser Moment. Und dann der Thomas mit seinem Forscherblick. So, Mediziner unter uns würden sagen, oh, bloß nicht. Aber Thomas hat so einen enormen Wissensdurst. Er will die Erfahrung machen. Er will dem Ganzen auf den Grund gehen. Und vielleicht gehen ihm auch Fragen durch den Kopf. Tut es Jesus nicht weh, was ich jetzt mache? Wie tief geht das noch rein? Träume ich gerade oder ist das echt? Und wir kennen vielleicht aus dem Neuen Testament, haben wir ja manchmal so Überschriften über Bibeltexte, die gehören eigentlich nicht zum Bibeltext dazu, die sind frei erfunden, hat sich irgendjemand mal ausgedacht. Und manchmal steht über diesem Bibeltext der ungläubige Thomas. Und ich sperre mich immer innerlich gegen diese Bezeichnung oder über die Beschreibung des Thomas. Er ist für mich nicht der ungläubige Thomas, er ist für mich der prüfende Thomas. Und das ist auch was Irritierendes an ihm. Heute Morgen habe ich versucht, mal so die eine oder andere Reaktion zu sehen und zu spüren auf dieses Guten Morgen, frohe Ostern, der Herr ist auferstanden. Und dann habe ich bei dem einen oder anderen gefragt, wirklich? Bist du überzeugt? Bist du dir sicher? Ja, der Herr ist auferstanden. Und ich habe gefragt, bist du dir sicher? War ein irritierender Moment. Aber ich wollte mal gucken und wollte so diesen Thomas-Moment mal schauen, wie der ein oder andere reagiert. War spannend. Er ist nicht der ungläubige Thomas, als wenn Christsein einfach ein Hinterhertrotten wäre, einfach ein Fürwahrhalten wäre. Nein, ist es nicht. Thomas will der Sache mit Jesus auf den Grund gehen. Thomas ist der Erkundende, der tastend Erkundende. Er legt den Finger in die Wunde. Und ich merke bei ihm, er will mehr. Er will nicht nur hören. Das konnte man ja auch von Jesus hören. Er will nicht nur hören und sehen. Auch das haben einige erlebt. Er will hören und sehen und tasten, mit allen Sinnen Jesus erfahren. Das ist der Thomas. Was kann das bedeuten für uns? Jesus mit allen Sinnen erfahren. Vielleicht hilft dir das auch, wenn du Fragen hast im Glauben, die du noch nicht beantwortet bekommen hast, diese Fragen zuzulassen, weiterzustellen. Wie ist das mit Gott, mit Jesus, mit der Auferstehung, mit der Bibel, mit den schweren Texten im Alten Testament, mit dem, was ich im Neuen Testament nicht verstehe? Wie passt das zusammen? Bleib prüfend und fragend. Das ist okay. Vielleicht sich selbst auch in Frage zu stellen, wer bin ich denn überhaupt? Ich mit meiner Biografie, wo komme ich denn her? Wir hatten gestern ein großes Familienfest mit 14 Leuten zusammen, haben gegrillt und ein tolles Fest miteinander gehabt, die Familie ganz eng zusammen. Und es war schön zu sehen und wir kamen nochmal ins Gespräch, meine Schwester und ich, wo wir herkommen. Oder unseren Sohn mal zu fragen, sag mal, was haben wir denn alles deiner Meinung nach richtig oder falsch gemacht in der Erziehung? Helf uns doch mal auf die Sprünge. Erzähl doch mal, wie hast du das erlebt? Fragen zu stellen, prüfend zu sein, auf dem Weg zu sein. Und jetzt kommen wir nochmal vielleicht so an das ganz Grundlegende, an die Basis dieses Bibeltextes. Wird denn dieser Thomas jetzt kritisiert oder nicht? Das ist doch eine grundsätzliche Frage. Wir sagen das so leicht und so schnell, der Herr ist auferstanden. Aber diese Botschaft ist unglaublich, die ist verrückt. Und die hat eine Menge ausgelöst, und das sehen wir auch im Neuen Testament in der Bibel. Könnt ihr alles nachlesen. Der Herr ist auferstanden, das ist und war und ist heute kaum nachvollziehbar. Wie kann das sein? Vielleicht auch für unsere Ohren heutzutage. Auferstanden? Wie ist das möglich? Warum sollte man diesem Thomas Vorwürfe machen, dass er nicht sofort sagte, auferstanden, ach so, na klar, ich Dummerchen. Nein, er hätte sich das nicht denken können. Und die meisten anderen Jüngerinnen und Jünger auch nicht. Wie die reagiert haben, das war doch nicht zu fassen für die. Die konnten es nicht glauben. Auferstanden, oh, Angst und Schrecken, nein, kann nicht sein. Und das ist bis heute ein unfassbares Ereignis. Ein alter Kirchenvater, Tertullian, schon lange, lange Zeit zurück, hat es für mich, also meiner Meinung nach, gut auf den Punkt gebracht. Der soll gesagt haben, Gottes Sohn ist gestorben. Das ist glaubhaft, weil es eine Torheit oder eine Dummheit ist. Darum muss es stimmen. Er ist begraben und wieder auferstanden. Das ist ganz sicher, weil es unmöglich ist, sagt er. Wer das behauptet, das ist doch unmöglich, dann muss es doch stimmen. Und er soll auch gesagt haben, ich glaube, gerade weil es unvernünftig ist. Das muss man nochmal sacken lassen. Gottes Sohn ist gestorben. Das ist glaubhaft, weil es eine Torheit ist. Er ist begraben und wieder auferstanden. Das ist ganz sicher, weil es unmöglich ist. Ich glaube, gerade weil es unvernünftig ist. Und das finde ich so schön an diesem Thomas-Moment, dass es so wichtig ist, zu überprüfen mit dem Glauben. Sich selbst zu vergewissern. Stimmt das denn? Die Wahrheit selbst herausfinden. Nicht den Glauben deiner Eltern, deiner Großeltern zu übernehmen, sondern du bist gefragt. Bist du überzeugt davon? Glaubst du das? Und dann die Bestätigung zu erfahren, den Finger in die Wunde zu legen. Ist das eine Zeichenforderung vom Thomas? Vielleicht. Er brauchte das, er musste das so. Das war seine Art und Weise. Aber nicht jede Zeichenforderung geht in Erfüllung. Herr, zeige mir, welche Marmelade ich kaufen soll. Nee, ich glaube, das wird schwierig im Supermarkt. Aber vielleicht bei den ganz großen Lebensentscheidungen. Bei den ganz großen Lebensentscheidungen darfst du Gott, darfst du Jesus darum bitten, Herr, zeige dich mir auf ganz besondere Art und Weise, dass ich dich spüren kann, erleben kann. Ich will meine Finger in deine Seite legen. So oder ähnlich. Ja? Du darfst darum bitten, bei den großen Dingen des Lebens. Was macht er auferstanden? Er geht durch die verschlossene Tür und hat doch einen Körper wie du und ich. Versteht ihr das? Ich nicht. Nicht nachzuvollziehen. Und er wird in seinem Körper erkannt. Sie erkennen ihn. Und manchmal erkennen sie ihn nicht. Wir finden beides im Neuen Testament. Nachvollziehbar? Für mich nicht. Es gibt Zeichen seiner Gegenwart, die er seinen Jüngern deutlich macht. Friedensgruß, die Einladung zu prüfen und zu glauben. Und ich merke, boah, Jesus ist so klasse. Er hält uns nicht für dumme Schafe, die irgendwie nur hinterhertrotten. Das sage ich ganz bewusst gegen jedes Missverständnis. Wahrer Glaube muss nicht blinder Glaube sein. Oder richtiger Glaube ist nur, wenn ich blind vertraue. Nein, es braucht Nüchternheit, Klarheit, Verstand. Denn die Auferstehung ist keine Halluzination. Die Auferstehung ist keine Wahnvorstellung. Du kannst das prüfen. Denn wer sich der Sache Jesu mit Haut und Haaren verschreiben will, der muss wissen, was er oder sie tut. Da geht's ums Ganze. Ja? Wer dafür leiden wird, wie die ersten Jünger, die im Römischen Reich dafür gestorben sind, wer dafür leiden oder sogar sterben wird, der muss todsicher sein, ob das wahr ist mit Jesus. Kleines Wortspiel. Ja? Er muss sicher sein oder sie muss sicher sein, dass das Ganze keine Täuschung ist. Willst du Jesus nachfolgen, dann musst du dir sicher sein, ob das stimmt. Ob dieser Jesus lebt, ob das wahr ist. Ob das keine Täuschung ist. Da musst du dir so sicher sein, dass du vielleicht ein eigenes Ostererlebnis hast, eine Begegnung mit dem Auferstandenen, um zu wissen, ja, ich bin mir sicher. Der Herr ist auferstanden, ja, ich bin mir sicher. Ich weiß es, ich habe es erlebt, ich habe ihn erfahren, bin mir ganz sicher. Dann ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mag das nicht so, dieser ungläubige Thomas, diese Beschreibung. Denn wenn er ungläubig wäre, müsste man alle anderen Jünger ja auch als ungläubig bezeichnen. Die haben nicht geglaubt, Maria nicht geglaubt. Sie halten erstmal einen Nachforschungsunterricht im Sehen der Wundmale. Und Thomas erhält noch einen tieferen Zugang zu Jesus, im wahrsten Sinne des Wortes. Es bleibt trotzdem die Frage, hat Thomas nun Jesus berührt oder nicht? Dazu gibt es theologisch, wie bei fast allem, unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, er hätte das jetzt gar nicht mehr gebraucht. Da streiten sich die Theologen. Er müsste jetzt gar nicht mehr den Finger in die Wunde legen. Er sagt doch, mein Herr und mein Gott. In meiner Fantasie und in meiner Vorstellung kann ich das mit dem Ölgemälde von Caravaggio sehr gut nachvollziehen. Und es passt für mich, ist stimmig. Aber kann jeder anders sich vorstellen. Und empfängt Thomas jetzt einen Tadel von Jesus? Du Schlimmer. Nach dem Motto, musste das jetzt sein? Die anderen haben doch einfach auch so glauben können? Nee, oder? Also für mich nicht. Für mich höre ich Jesus so, der sagt, mit meinen Worten, Thomas, ich erfülle dir jetzt einen Wunsch. Ich kenne dich doch. Ich spüre deine Sehnsucht, dein Herz. Und ich kenne dich, Thomas, mit deiner ganz, ganz eigenen Art, so wie du bist. Du bist besonders. So stelle ich mir das vor. So ist mein Bild von Jesus und mein Verständnis von Jesus. So liebevoll und barmherzig erlebe ich Jesus. Er nimmt sich Zeit für Thomas, ganz viel Zeit. Und in einem Kommentar von Gerhard Meyer habe ich gelesen, dass das, was Jesus sagt in Vers 27, zu den liebevollsten Sätzen des Neuen Testaments gehört. Zu den liebevollsten Sätzen gehört, als Jesus sagt, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Zu den liebevollsten Sätzen. Oh, das hat mich bewegt und berührt in dieser Woche. Und da heißt es nicht, oh, du bist aber ganz schön ungläubig, sondern ab jetzt wirst du nicht mehr zweifeln. Du wirst nicht mehr ungläubig irgendwie sein. Vertraue ab jetzt, glaube, werde ein noch mutigerer und noch stärkerer Nachfolger. Und dann kommt der Hinweis, so im Nachgang, das, was jetzt kommt, nach mir, werden noch viele kommen, die an mich glauben werden. Und die werden meinen Körper nicht sehen, so wie du und die anderen. Aber sie werden trotzdem zum Glauben kommen. Da steckt Prophetie drin, ein Hinweis, ein Auftrag, dass es nach Ostern weitergeht. Es ist noch nicht Schluss, ihr Lieben. Ostern ist kein Endpunkt, da geht's weiter, oder? Handbremse nicht mehr angezogen, oh, volle Kraft voraus, ja? Es werden schriftliche Aufzeichnungen den Menschen helfen, nachzulesen, nachzuforschen, zu überprüfen, was es mit den Wundern von Jesus auf sich hält. Heute haben wir die Bibel. Wir können in aller Ruhe nachlesen. Und vielleicht wünscht sich das der eine oder andere von euch, solch eine Gotteserfahrung, solch eine Jesuserfahrung wie der Thomas. Und wir machen das ja manchmal so, dass wir hier vorne die Bühne öffnen und sagen, erzählt uns von euren Thomas-Erlebnissen. Wir sagen Zeugnisse dazu oder berichtet, was ihr mit Jesus erlebt habt. Was Frisches, was Aktuelles, was habt ihr erlebt mit Jesus? So ist es, dass wir das erzählen können. Ich hatte vor kurzem Urlaub, sag zu meiner Frau, ich fahre noch schnell in den Discounter, in die Stadt rein, mit dem Auto. Da gibt es eine Nuss-Nougat-Creme im Angebot. Da hole ich noch so 10, 12 Gläser. Ich fahre, sehe zwischen zwei Autos einen Parkplatz, fahre mit unserem anderen Auto, nicht mit dem kleinen, wusste nicht mehr, wie lang da vorne ist und schramme. Ja. Gehst du der Frau hin und sag, oh, es tut mir leid, das, oh, sollen wir die Polizei jetzt rufen oder wie machen wir das? Sagt sie, schauen Sie mal vorne an mein Auto. Riesenbeulen. Sagt sie, schauen Sie mal hinten. Oh, noch mehr Beulen. Und ich war an der Seite. Es war ein Kratzer. Sagt sie, vergessen Sie es. Ist alles gut. Der liebe Gott wird es mir vergelten. Ja, das war wieder mal ein Thomas-Erlebnis. Sagte, vielen, vielen Dank. Ich glaube auch an einen guten Gott. Gott soll Ihnen das vergelten. Manchmal machen wir diese Erfahrungen und manchmal nicht. Manchmal brauchen wir was zum Anfassen, zum Anpacken, sowas Haptisches und haben das aber nicht immer. Und jeder von uns ist anders. Vielleicht reicht es uns, diesen Friedensgruß zu spüren, dass Jesus dir sagt, Friede sei mit dir. Und du spürst das jetzt ganz tief in Frieden und weißt, ja, das ist gut und richtig so. Oder entdeckst in der Bibel seine Worte und weißt, ja, das passt in meine Situation. Jeder von uns hat einen anderen Zugang zu Christus. Vielleicht hast du eher den Zugang zum Gekreuzigten, bist du eher so karfreitags orientiert. Okay. Vielleicht hast du eher Zugang zum Auferstandenen, bist eher so ostersonntags orientiert. Okay. Die Jünger konnten alles nicht verstehen zuerst, geschweige denn glauben, was da passiert ist, Karfreitag und Ostersonntag. Und jeder, ob Maria, Petrus, Johannes oder Thomas, alle hatten ihre ganz eigene Gottesbegegnung. Und du bestimmt auch. Das passiert nicht auf Knopfdruck. Ich kann das nicht machen. Er kommt, wenn er kommt. Jesus erscheint bei seinen Jüngern, wenn er kommt, wenn er kommt. Manchmal durch verschlossene Türen. Manchmal ergreift er unsere Hand. Und Olivia Rahmstorff sagte, Berührung ist kein einseitiges Geschehen. Wenn er kommt, dann kommt er. Dann ist es kein einseitiges Geschehen. Wo verschaffst du dir, und ich komme so langsam zum Schluss meiner Predigt, wo verschaffst du dir diese Begegnungen, Berührungen im Alltag? Bist du vielleicht eher verkopft und benötigst als Kontrast eher übernatürliche Erfahrung? Manchmal braucht man das als Ausgleich. Bist du eher kreativ unterwegs und brauchst eher Bibeltexte, schwarz auf weiß vor Augen? Und ich merke, manchmal brauche ich das eine, manchmal brauche ich das andere. Und verurteilen wir doch die Jüngerinnen und Jünger nicht, die Marias, die Johannisse, die Petrusse und vor allem nicht die Thomasse, auch unter uns. Wir leben noch in einer verrückten Welt. In einer Welt, in der es nicht so einfach ist zu sagen, der Herr ist auferstanden. Und einer Welt voller KI-generierter Bilder. Wir leben in einer Welt voller Deepfakes und täuschend echt gemachter Videos. Da zeigte mir gestern ein Neffe ein Video und sagte zu ihm, oh wow. Er sagte, nee, ist KI. Ich bin drauf reingefallen. So schnell geht das. Und es ist gefährlich geworden, nur mit seinen bloßen Augen zu trauen. Es ist gefährlich geworden. Und was machen wir? Was lernen die Schülerinnen und Schüler in der Schule? Sie lernen zu prüfen, zu überprüfen, zu verifizieren. Wo passt es? Wo passt es nicht? Wo widerspricht es sich und wo nicht? Wir sind kritischer geworden. Zu Recht, oder? Zu Recht. Der Auferstandene kommt 8 Tage zu spät, sagt der Bibeltext. Und ich denke, besser zu spät als gar nicht. Und vielleicht legt er den Finger ganz bewusst damit in die Wunde, um zu sagen, ich lass dir Zeit. Lass das mal jetzt sacken, was du gehört hast. Lass dir Zeit zum Prüfen. Hetze nicht. Geh entspannt. Eile nicht. Geh es entspannter an. Du musst nicht die Welt bekehren, deinen Arbeitskollegen überreden, die Nachbarin zum Gottesdienst zwingen. Nein, entspann dich. Jesus macht das Seine schon. Wie ging es mit Thomas weiter? Thomas wartet, er ist dann wieder mit den Jüngern die ganze Zeit zusammen. Er wartet nach der Himmelfahrt auf Pfingsten, auf das Kommen des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1. Und in der Kirchengeschichte ist überliefert, dass Thomas in Indien missioniert haben soll. Denn als Menschen nach Indien gereist sind, gedacht haben, sie haben Entdeckungen gemacht, haben sie Christen angetroffen, die Thomas-Christen. Thomas-Christen an die ersten Christen in Indien. Was für eine Auswirkung dieser Thomas. Ich habe ganz neu Gefallen gefunden an diesem Thomas und ich fand ihn ganz, ganz spannend. Ich wünsche euch spannende Erfahrungen. Lest das ruhig nochmal nach. Nur Johannes 20 berichtet davon. Ich wünsche euch, dass ihr spannende Ostererfahrungen macht, Entdeckungen macht, im Glauben, im Prüfen, in eurem persönlichen Glauben Erfahrungen mit Christus, genau das, was ihr braucht. Und vielleicht, bevor wir das nächste Lied singen, lassen wir noch einen Moment Stille sein, dass jeder für sich im Gespräch mit Jesus sagen kann, Herr, begegne du mir als der Auferstandene auf die Art und Weise, wie du es gerade brauchst. Du darfst ihn darum bitten. Lass es dein persönliches Gebet sein. Und ich spreche dann gleich das Amen dazu. Der Auferstandene erhöre dein Gebet. So sei es. Amen.